Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge von dem Podcast um das Fahrrad. Diesmal eine kleine Meldung vorab. Wir haben in dieser Sendung mehrfach kleine Tonaussetzer, Kratzen, Knarzen auf der Spur vom Thomas. Das ist mir schon während der Sendung aufgefallen, aber ich dachte, nun ja, vielleicht kriegen wir das hin, kriege ich das in der Post-Production, vielleicht habe ich es nur auf dem Kopfhörer. Er hat seine Spur auch noch aufgenommen und so weiter und so fort. Das war leider alles nicht korrigierbar. Dieses Knarzen ist drauf. Es ist schon neues Material bestellt. Ich hoffe, denke, möglicherweise kriege ich das bis zu unserer nächsten Sendung gelöst, das Problem. Das wäre toll. Aber so stand ich eben vor der Wahl. Entweder alles in die Tonne drücken oder wir veröffentlichen es auch so. Dann dachte ich, wir haben uns nicht viel Mühe gemacht und alles. Ich veröffentliche es jetzt. Bitte seid, wie gesagt, vorgewarnt. Ich glaube, wir sind in den letzten Monaten, Jahren vielleicht auch deutlich besser geworden mit unserer Tonqualität. Insofern ist das jetzt vielleicht einmal verschmerzbar. Ich kann euch versprechen, dass ich mir größte Mühe geben werde, dass das nicht mehr vorkommt. Vor der Wahl stehend, euch zu entscheiden zu lassen, ob ihr es hören möchtet oder nicht, oder ich die Entscheidung treffe, dachte ich mir, ich lasse lieber den Hörer entscheiden, ob es ihm wichtig genug ist, es zu hören. Ihr seid alt genug. Das ist einfach gesagt. Alles klar. Danke für euer Verständnis und trotzdem viel Spaß mit der Folge. Tschüss. Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Willkommen im Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Tour de France. Da zeichnen wir gerne mal öfter auf. Und dass es diesmal so lange dauert, liegt definitiv nicht an dem guten Thomas aus München. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Der stand nämlich immer quer bei Fuß mit seinem Mikrofon, aber irgendwie habe ich es nicht einrichten können oder hat es der Chris nicht einrichten können. Und deswegen hat es diesmal etwas länger gedauert als üblich. Aber dafür werden wir in der zweiten Tourhälfte dann umso mehr angreifen und dann aus unserer sicheren Position gerade das Peloton überrunden sozusagen. Ich habe die Tage irgendwo den Satz gelesen, dass es die beste Tourwoche seit sehr, sehr langer, die erste Tourwoche seit sehr, sehr langer Zeit. Unterschreibst du das?
Nein. auch weil, ja, vielleicht mag das manchen Leuten so vorkommen. Es passiert viel, aber nichts, wie soll ich sagen, nichts Gravierendes fürs Gesamtklassement.
Mhm. Ja, aber ist das jemals in der ersten Woche passiert, muss man vielleicht auch die Frage stellen, ne? Oder ist das sowieso ein
Es ist ja bislang so ein bisschen so ein Dahinrollen des Gesamtklassements. Also was die Etappen angeht, ist es sicherlich spektakulär anzusehen, aber für die Klassement-Fans ist bislang wenig los.
Ja, das kann man vielleicht so unterschreiben. Gucken wir mal aber, was sich da so getan hat. Ihr hattet ja das letzte Mal ziemlich genau vor einer Woche aufgenommen.
Nach dem Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren.
Nach dem Mannschaftszeitfahren, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, wie es damals dann aussah in der Gesamtwertung, damit wir so ein bisschen, für die, die nicht so viel verfolgt haben, ich habe ja wie gesagt einmal eine Rückmeldung von einem Hörer bekommen, der gesagt hat, dass wir so seine primäre Informationsquelle sind und vielleicht hat er nach dem Zeitfahren, vielleicht ist er quasi noch auf diesem Stand, deswegen einmal kurz nach dem Zeitfahren war dann die Gesamtwertung, die wir jetzt mal als das Entscheidende ansehen. Tönnissen vor Wout van Aert, also das Team Jumbo hatte sozusagen das gelbe Trikot und die ersten Plätze für sich gebunkert. Dahinter auch einfach gesagt Team Ineos mit vier Fahrern vor dem Team Quickstep, so hatte sich das arrangiert. Und das Tönnissen von Team Jumbo hatte sich auch das grüne Trikot geangelt. Und dann ging es zur Etappe Nummer 3 direkt. Und Kapitelmerker hat nicht funktioniert. Etappe Nummer 3 war dann von Bichet nach Ampernay, würde ich es aussprechen. War vom Terrain her leicht hügelig, 215 Kilometer. Hügel haben sich aber am Ende des Ganzen so ein bisschen zusammengesammelt. Und
wir sind wieder rausgefahren aus Belgien, rein nach Frankreich. Und das Etappenfinale war sehr anspruchsvoll. Also wir waren da in der Champagne und da ging es diese Weinberge hoch und ja, ein Mann konnte an dem Tag die Korken knallen lassen.
Ja, also ich habe kurz reingeguckt in die Übertragung, ich glaube von ARD, ich sag schon. Und da wurde das mit dem Champagner und den Korken auch wohlweidlich die ganze Zeit erwähnt. Alaphilippe hat an dem Tag die richtige Attacke zur richtigen Zeit gesetzt. Und das war schon Quickstep, wie man sie dieses Jahr kennt und oft gesehen hat, muss man sagen.
Ja, es war lange eine Ausreißergruppe vorne. fünf Mann, von denen sich Tim Wellens am längsten noch halten konnte. Der konnte sogar über die letzte Bergwertung noch als erster drüberfahren, hat sich dadurch das Bergtrikot gesichert, hatte dann aber während des Anstiegs wohl schon einen Schleicher und musste oben anhalten. Alaphilippe ist an der Bergwertung an der letzten aufgeschlossen, gut 15 Kilometer vor Ziel, ist da aus dem Feld rausgefahren und ja, hat dann ein beeindruckendes Solo ins Ziel zurückgelegt. Und ja, was mich so ein bisschen überrascht hat oder enttäuscht, dass eigentlich keine Mannschaft sich gefunden hat, die da eine organisierte Nachführaktion auf die Beine gestellt hat. Also so beeindruckend auch die Leistung von Alaphilippe an dem Tag war, auch quasi etwas begünstigt durch die fehlende Organisation unter den Sprinterteams.
Ja, aber und vor allem Jumbo hatte man jetzt auch nicht den Eindruck, dass die da so übertrieben viel Bock hatten, ne, da das Trikot zu verteidigen.
Ja gut, der Mike Tönnissen, der war ja schon früh in Schwierigkeiten und abgehängt. Mhm. Die Möglichkeit wäre mit Sicherheit da gewesen, das Trikot mit Wout van Aert zu übernehmen. Ja. Aber die hatten dann auch nicht mehr die Manpower, um da nachzuführen. Also es war größtenteils Team Ineos, die hinten nachgefahren sind, aber natürlich nur, um ihre Klassementsleute zu beschützen. Was da ganz interessant war, dass es dann im Sprint des Feldes kam dann Michael Matthews auf Platz 2 hinter Alaphilippe rein und dann bis Platz 12 Egan Bernal wurden alle mit 26 Sekunden Rückstand klassiert, aber dann eine 5 Sekunden Lücke zu Geraint Thomas und dem Rest der Favoriten.
Ist das so eine Nachlässigkeit, die man bei einem Team, wo eigentlich die Marginal Gains zählen, eigentlich nicht sich erlauben sollte?
Na, es war schon ein kleiner Fingerzeig dahin, wie so die Kräfteverhältnisse unter den Favoriten allgemein angeordnet sind, aber würde ich jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. Mit Sicherheit gab es auch den einen oder anderen Favoriten, der da eher schlecht positioniert war.
Ja, aber ansonsten, warte mal, ich habe mich, glaube ich, hier ein bisschen leise wieder reingedreht. Ansonsten kann man schon sagen, dass Alaphilippe an dem Tag jetzt auch nicht den schlechtesten Tag erstattet, ne? Das war schon ordentlich. Also.
Nee, und vor allem, er hat, glaube ich, in der Bergwertung hatte er ja einen ganz geringen Vorsprung nur und dann hat er auf der Abfahrt von dieser einen Bergwertung 30 Sekunden rausgeholt. Hat man auch gut sehen können, wie der darunter gedüst ist. Also ich würde das nicht nachmachen wollen, da auf dem Oberrohr irgendwie runter zu donnern. Vor allem, der muss dieses Finale ja mehrmals angeguckt haben, wie der da um die Kurven gefahren ist. Das war schon, ja, der musste das alles wirklich sehr, sehr gut kennen. Aber ich glaube auch an dem Tag, ja, schwierig zu sagen, ob da einer hätte mitfahren können bei ihm. Bernal hatte kurz gezuckt, aber hat sich dann doch weise dafür entschieden, das nicht zu tun, weil das wäre ein ganz schöner RV gewesen. Aber ich glaube auch nicht, dass da einer irgendwie hätte mitfahren können.
Wir sagen ja immer, oder nicht wir, sondern wird immer gesagt auch, ne, bitte nicht nachmachen. Das finde ich, sollte man bei dieser Oberrohr-Runterfahrtechnik wirklich auch, das kann man dann nicht oft genug wiederholen. Ne, weil da musst du das, also zum einen musst du sicherlich da den Krankenwagen in der Nähe haben, wenn du das Risiko eingehst. Und zum anderen das zumindest ein paar Mal geübt haben, bevor unser eins das jetzt hier im öffentlichen Straßenverkehr macht. Würde ich da auch nicht für besonders ratsam halten. Sonst noch etwas zu der Etappe. Also mir fiel danach eigentlich nichts groß, sondern ich noch ein, was man da erwähnen könnte.
Ja, gelungenes Finale auf jeden Fall. Sehr schön mit diesen Weinbergen da und auch die Etappenankunft. Da ging es dann nochmal leicht berghoch. Also ja, mal eine Abwechslung.
Ja, auf jeden Fall. Also schön geplant. Kann man nicht meckern. Ne? Warum auch? Stand der Dinge nach dieser Etappe war natürlich Julien Alaphilippe im gelben Trikot. Julien Alaphilippe im gelben Trikot fuhr Wout van Aert und Steven Kruijswijk, George Bennett, die natürlich alle noch davon profitiert haben, dass sie im Mannschaftsverband voll waren. Danach Michael Matthews als erster Nicht-Jumbo-Fahrer vom Team Sunweb hatte sich um 10 Plätze verbessert mit seinem Beisein in der Ausreißergruppe. Und dann kamen schon Bernal und Gerard Thomas. Ansonsten aber, wie ich mal sage, ne, ich hätte gerne mal, wenn die bei Pro Cycling Stats oder so die Top 10 Favoriten oder so einfärben würden. Oder dass man alles andere außer die rausfiltern kann, um so eine Art bereinigtes Klassement, wie wir es oft nennen.
Ja, aber an dem Tag hat sich da noch nichts getan.
Nein, eigentlich nicht. Ja, aber wäre trotzdem interessant, das nach diesem Etag da auch schon mal zu sehen. Vierte Etappe folgte von Reims nach Nancy.
Reims, das ist die Stadt, wo lange Zeit die französischen Könige gekrönt wurden.
Ach.
Mit einer sehr berühmten Kathedrale.
War ich noch nie, muss ich gestehen. Warst du schon mal? Nein. Du hast so. hast du dieses Wissen eigentlich schon immer gehabt oder hast du es dir einfach in den ganzen Übertragungen wie ein Schwamm aufgesogen und angeeignet?
Das ja, vieles nimmt man natürlich mit, aber vieles weiß man natürlich auch noch aus den letzten Jahren. Da bleibt schon noch irgendwie was hängen.
Ja, okay. Dann sag ich mal vorsichtig, es ist nicht ganz so schlimm, dass ich es mir nicht gemerkt habe.
Reims nach Nancy, 213,5 Kilometer, sehr lange Etappe mit lediglich zwei Bergwertungen der vierten Kategorie und ansonsten weitgehend flach. Es gab an dem Tag keinen großen Kampf, sage ich mal, um die Ausreißergruppe. Frederik Backert, Michael Scheer und Johan Ofredo hatten sich letztlich gefunden und ja, mehr oder weniger auch so gezwungenermaßen, weil ja irgendeiner ausreißen musste. Die hatten aber letztlich keine Chance im Prinzip. Und man hatte so ein bisschen spekuliert, schafft es dann so ein reiner Flachsprinter wie Dylan Groenewegen über diese Viertkategorie Bergwertung da 16 Kilometer vor Ziel, 3,2 Kilometer mit 5%. Sunweb hatte da ordentlich Tempo gemacht, aber letzten Endes ja, sind da die ganzen Flachsprinter auch drin geblieben und es kam zum Massensprint.
Genau, also das, was man allgemein hin ja auch gerne den Sprint Royal nennt, weil da hat es ja wirklich, wenn ich das so sehe, keiner gefehlt. Und was Alaphilippe am Tag vorher sozusagen begonnen hat, hat Viviani dann weiter betrieben, Sieg von ihm auf der Zielgeraden vor Alexa Christoph, was ich einigermaßen bemerkenswert fand, dass er seit vorne gelandet ist. Und Caleb Jun, Peter Sagan, Dylan Groenewegen. Mit wem hat man denn Viviani jetzt in den letzten Tagen nochmal in Verbindung gebracht? War da nicht auch irgendwas von einem Wechsel die Rede?
Er wird die Mannschaft verlassen, da steht so gut wie fest und wechseln.
Du warst jetzt ganz kurz weg, kannst du nochmal bitte zu wohin wird er wechseln? Das habe ich nicht.
Viviani wird der König Quickstep höchstwahrscheinlich verlassen und mit großer Wahrscheinlichkeit sich der Cofidis-Mannschaft anschließen.
Cofidis, genau, das war's. Hatte mich so ein bisschen gewundert, weil die hat jetzt nicht so...
Gleichzeitig dafür soll angeblich Sam Bennett ihn ersetzen.
Habe ich noch keine Meinung zu. Aber ich habe Cofidis bis jetzt so... Also dieses Jahr sind sie mir noch gar nicht irgendwie aufgefallen.
Ja,
also,
aber die wollen scheinbar nächstes Jahr in die World Tour und da brauchen sie ja auch noch ein paar gute Fahrer dann.
Ja, also bin ich gespannt, wie sich Viviani mit Nasser Buhani da verstehen wird. Das wird interessant.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der die Mannschaft verlässt.
Ja, also beide auf einem Haufen kann ich mir auch schwer vorstellen, dass das gut geht bzw. gemacht wird. Gibt es sonst noch was an diesem Tag? Also eigentlich.
Ja, der Sprint. Der war ja doch ganz schön umkämpft. Also Viviani hat davon profitiert, dass er einen guten Leadout hatte. Ich hielt eigentlich Alexander Christoph an dem Tag für den schnellsten. Und ja gut, Peter Sagan, der hat sich da wieder durchgewühlt. Dem brauchst du auch keinen Anfahrer zur Seite stellen. Ja. Denn im Grunde wegen, ja, dem haben sie wahrscheinlich so viel Laktat in die Beine gefahren an dieser vierten Kategorie Bergwertung, dass er am Ende nicht mehr ganz vorne reinhalten konnte und was ich so bemerkenswert fand, es war glaube ich auf dieser Etappe in dem Sprint, wie es dann Positionskämpfe gab, also beispielsweise Jasper Philipsen, der da sich mit Sagan duelliert hat um das Hinterrad von Viviani, aber Sagan schafft es immer, die Leute da irgendwie wegzuboxen, ohne sie vom Rad zu hauen.
Ja, das ist so, Bauernschleue klingt gemein, ne? Aber der hat irgendwie das Talent, der hat sich, ich weiß gar nicht, ob Sagan sich jemals auch eine Strafe eingefangen hat.
Ja klar, er wurde ja einmal in Vittel damals von der Tour ausgeschlossen,
als
er
stimmt.
In die Bande gefahren hat.
Ja stimmt, oh Gott, wie konnte ich das vergessen. Ne, aber ich finde jetzt, wenn einem unfaire Fahrer einfallen, ist jetzt irgendwie Sagan nicht so der erste Name, der einem da präsent ist, also mir zumindest nicht.
Klar, aber es ist immer ein Drahtseilakt, also wie weit, wenn er nur ein bisschen weitergeht, dann landet der Gegner auf der Straße und dann kannst du auch ganz schnell mit der Disqualifikation nicht weit hergeholt sein.
Ja, total, ne? Aber auch da wieder der Fall, also wie man sehen konnte, dass er gut durchgekommen ist. Alexander Christoph, hättest du ihn jetzt vorher schon als so stark angesehen oder eingeschätzt, dass er nochmal zurückkommen kann, im Sinne von, dass er so gut vorne platziert sein kann oder platziert sein wird?
Nee, ist immer dann gut, wenn es vorher, wenn es einen Massensprint gibt, wo die Etappe vorher schwer war. Also so diese ganz tellerflachen Etappen, da hat er wenig Chancen gegen die reinen Flachsprinter, aber wenn es vorher ein bisschen schwieriger war, dann ist er natürlich ein ganz heißer Kandidat nach wie vor.
Ja. Gut. Denke ich mal, dass zu dieser Flachetappen-Etappe vom vergangenen Dienstag damit eigentlich alles gesagt ist. Vielleicht noch die Gesamtübersicht im Gesamtklassement. Hat sich da eigentlich kaum etwas getan. Michael Woods und Wilco Kellermann haben Platz 10 und 11 gewechselt. Kann man jetzt vernachlässigen. Ansonsten immer noch Alaphilippe, Van Aert und Kruijswijk. Gehen wir einfach oder wechseln wir rüber zu dem darauf folgenden Mittwoch. Ja, das ist so die Zeit, wo man sagt, ne, da können die Sprinter glänzen. Insgesamt auch wieder eine Etappe, wo man vorher sagen konnte, ich weiß nicht, wie weit ihr in der Vorschau gesprochen habt, aber das erinnere ich nicht mehr.
Ja, bis Freitag.
Bis Freitag, okay.
Ja, 175,5 Kilometer. Saint-Dié-des-Vosges nach Colmar, also der erste Tag in die Vogesen. Nahe der deutschen Grenze, es waren noch sehr viele deutsche Fans an der Strecke. Und es gab eine Bergwertung der dritten Kategorie zum Auftakt und dann zweimal zweite Kategorie und zum Schluss noch einmal dritte Kategorie. Und es war so die Frage, Sprint oder vielleicht dann doch die Ausreißer, und für die Sprinterteams war es dann dementsprechend ja so der Balanceakt, ihre eigenen Sprinter nicht zu hart an den Bergwertungen anzufahren, aber gleichzeitig die Ausreißer nicht zu weit wegzulassen. Mhm. Und ja, der letzte Überlebende aus der Ausreißergruppe, also Bora Hansgrohe, hat er überwiegend zusammen mit Sunweb die Nachfahrarbeit organisiert. Der letzte Ausreißer, der dann gestellt wurde, war dann Tom Squillens. Aber ja, Tim Wellens, der hat an dem Tag fleißig weiter Punkte gesammelt fürs Bergtrikot und hat seine Führung da ausgebaut. Ja, und am Ende, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten hätte, hat es Bora Hansgrohe geschafft, einen Sprint zu organisieren, beziehungsweise Sunweb. Und ja, es war ein verwinkeltes Finale und absolut chaotischer Sprint.
Ja, also das muss ich auch sagen, man noch so 50, 80 Meter vorher war wirklich kaum absehbar, wer das Ding dann abschießen wird, ne? Weil, also es war, wie soll man das beschreiben? Es ging halt zu wie beim Kriterium links um die Ecke.
Wie auf dem Jahrmarkt, ja, also.
Genau. Das ist ja so ein belgisches Kirmesrennen, ne? Als wenn es,
Also, ja, also du siehst ja daran, dass da die Platz 3 beispielsweise Matteo Trentin, Platz 5 Greg van Avermaet, dass es vorher richtig, richtig schwierig war. Oder auch Nils Pollitt, der da auf Platz 8 gesprintet ist. Aber Peter Sagan, wie gesagt, also der hat einfach diese Gabe, instinktiv das richtige Hinterrad sich zu suchen, sich richtig zu platzieren. Das kann keiner so gut wie er. Und dementsprechend war auch am Ende der Schnellste.
Mhm. Und ja, wie du sagst, zu Recht, da kann man in dem Fall auch gar nichts anderes sagen, will man ja auch gar nichts anderes sagen. Er ist nicht ohne Grund derjenige, der das grüne Trikot oft genug und lange genug schon auf seine Schulter getragen hat. Und hat es dann an diesem Tag dann auch natürlich übernommen.
Ja, und es war sein 12. Etappensieg bei der Tour de France. Vielleicht noch ein bisschen interessanter. Er ist dann schon vorher, glaube ich, auf einer Etappe gleichgezogen mit Erik Zabel mit 22 zweiten Plätzen. Also hat er die meisten zweiten Plätze auch bei der Tour.
Okay. Wie viel fehlen ihm jetzt nochmal zu, wie heißt er? Ja, wo ich der Einzige bin, den mag. Tour de France Sieger. Der da, helfen auch die Springer, der nicht mitfährt dieses Jahr.
Zu.
Englischer Sprinter, Mann.
Mark Cavendish.
Ja,
wie viel, da fehlen ihm noch, glaube ich, 18 Siege.
Ja, ne, das waren 30, oder? Habe ich das nicht richtig?
Genau. Eddie Merckx hat 34.
Ja. Also, da kann sich der Herr Sagan, muss ich dann auch ein bisschen anstrengen, aber ich traue es ihm durchaus zu, dass er diese 30 noch irgendwann, also packen wird. Wie alt ist er jetzt? 28, 29, 29 Jahre alt. Lass ihn noch mal 5 Jahre auf dem Niveau fahren. Da wird das, da kann das durchaus noch was werden. Wenn nicht sogar mehr.
Ja, und ärgerlich für Sunweb natürlich, Michael Matthews hat diesen Sprint völlig vermurkst, viel zu schlecht, also ganz schlecht positioniert, die Mannschaft hat den ganzen Tag gearbeitet, aber er konnte das nicht vollenden.
Ja, aber wie viel, ne, ich finde das immer schwierig, das zu sagen, ne, also ich will nicht sagen vermurkst, aber ne, er hat ja trotzdem, also manchmal hat man halt kein Glück und dann kommt das Pech noch dazu oder so in der Art gesprochen, ne, das war jetzt... ich glaube, das war ein Sprint. Das Glück des Tüchtigen, dieser Spruch ist sehr, wie soll man sagen, sehr richtig. Aber Michael Matthews hatte da einfach nicht das Glück des Tüchtigen und ja, schade für ihn. Und schade auch für das Team Sunweb. Ne, das ist ja vielleicht jetzt auch mal, dem geht mir jetzt einen Sieg bei der Tour auch mal ganz gut. Behaupte ich einfach mal, sehr, sehr oft jetzt schon Pech gehabt. Bei der ganzen Geschichte.
Definitiv, ja.
Und dementsprechend würde mich freuen, wenn die da nochmal irgendwie nachlegen könnten. Gesamtklassement hatte sich dann an diesem Mittwoch natürlich auch nichts getan, wie außer Peter Sagan ist halt ein paar Plätze nach oben geklettert, aber das wird ihm mit Sicherheit jetzt nicht allzu viel bedeuten, dass er da jetzt in die Top 10 gerutscht ist. Also schadet auch nicht wiederum. Kommen wir sind jetzt zeitlich, also sehr schön, wir kommen zeitlich gut voran und vor allen Dingen auch sind wir jetzt schon bei Donnerstag.
Donnerstag, der Tag, der von vielen mit Spannung erwartet wurde, denn es war die erste Bergankunft dieser Tour de France von Mulhouse, zu Deutsch Mühlhausen, nach La Planche de Belleville, 160,5 Kilometer. Und ja, es gab zunächst einen Erstkategorieberg, dann einen dritten Kategorieberg, zweite Kategorie, erste Kategorie, dritte, zweite und zum Schluss nochmal erste Kategorie. Also ja, es ging ordentlich rauf und runter.
Genau, es ging rund.
Dieser Schlussanstieg, La Planche, 7 Kilometer mit 8,5%. Ja, da hatte man ja jetzt oben nochmal sozusagen 1 Kilometer aufgeschüttet. Da gab es so ein Schotterstück noch zum Schluss, das richtig steil war, bis zu 24%. Und ja, dementsprechend ging es da auch zur Sache.
Ich würde gerne an dieser Stelle einmal kurz auf Stopp drücken und dich nochmal anrufen, damit die Verbindung vielleicht etwas besser wird, ja? Eine Sekunde kurz. So, wir haben jetzt mal reconnected sozusagen und gucken mal, ob das was gebracht hat. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht auf der Aufnahme ist das Knacken gar nicht zu hören, das wäre noch besser. Aber jetzt ist Thomas wieder mit dabei.
Mhm.
Und genau, wir kommen zur ersten Bergetappe, wo es richtig zur Sache ging.
Ja, wie gesagt, La Planche de Belleville hatte man jetzt oben raus noch einen Kilometer, gut mehr, wo es eine Rampe von bis zu 24% gab. Geprägt wurde die Etappe aber von einer relativ großen Ausreißergruppe, der auch unter anderem Nikias Arndt, Nils Pollitt und André Greipel beiwohnten und denen man ja außergewöhnlich viel Spielraum gegeben hatte. Also die hatten teilweise über 8 Minuten Vorsprung und da konnte man sich dann schon fragen, wenn mit so Leute wie beispielsweise Giulio Ciccone da irgendwie 4-5 Minuten im Klassement gibt, ist dann schon eine kritische Situation vielleicht, weil so jemand ja ein super Bergfahrer ist. Und so war es dann am Ende auch, dass eigentlich der König Quickstep, finde ich, sich so ein bisschen ankreiden lassen muss, dass sie zu wenig getan haben, weil am Ende fehlten ja nur ein paar Sekunden für Alaphilippe, um das Trikot zu verteidigen. Er hat es am Ende an Ciccone knapp verloren mit 6 Sekunden. Und ja, von den Favoritenteams hat sich da keins so richtig verantwortlich dafür gefühlt, die Etappe zu kontrollieren.
Ja, es gab auch ein schönes Bild hinterher, was so rund ging, ne? So nach dem Motto, wenn keiner deiner Mannschaftskollegen dir dabei helfen will, die Etappe zu verteidigen, das war schon, also tat einem schon leid, andererseits war es ja auch klar, dass, wie soll man sagen, dass er das nicht zu lange da auf seinen Schultern tragen wird, insofern.
Ja, aber letzten Endes entscheidend muss man auch sagen, diese für die Übernahme des gelben Trikots von Ciccone war dieser Sprint auf der Bonussprint auf der vorletzten Bergwertung, wo er sich 8 Sekunden geholt hat und dadurch letzten Endes effektiv das Trikot übernehmen konnte. Aber dadurch, dass er natürlich bei jeder Bergwertung wie ein Berserker da gesprintet ist, hat er am Ende auch nicht mehr die Kraft gehabt, um die Etappe am Ende ganz vorne zu beenden. Gewonnen hat am Ende ein Spezialist für so steile Rampen, nämlich Dylan Teuns.
Ja. Entschuldigung. Ist das, also, war er da richtig sauer, dass sie dann das gelbe Trikot verloren hat, oder was, wie schätzt du das ein? Also, oder war das mehr so ein, ja, der war schon angepisst im Ziel, oder?
Ja, logisch, also, der war, glaube ich, reichlich bedient, dass da A, keine Mannschaft geholfen hat und B, ja, sich, also, der König Quickstep an dem Tag dann taktischen Fehler gemacht hat und einfach zu spät, ja, da losgefahren ist oder einfach, ja, zu wenig intensiv diese Nachverarbeit betrieben hat. Mhm. Und man hat ja gesehen, Alaphilippe, der ist auf dem letzten Kilometer schon echt zeitig losgefahren, aus der Favoritengruppe hat er attackiert, was letzten Endes, ja, da sah es so aus, als könnte er es auf jeden Fall verteidigen, aber diese letzten 200, 300 Meter, die waren so wahnsinnig steil, dass man dafür sehr lange gebraucht hat und er es nicht geschafft hat.
Mhm. Gibt es noch andere Erkenntnisse fürs Gesamtklassement, die man an diesem Tag machen konnte?
Ja, klar, also wenn man
eine rhetorische Frage mit Einleitung auf meine Aussage. Entschuldigung, hätten wir uns gegenüber gesessen, hätte ich die dir besser sozusagen visuell rüberbringen können. Gerard Thomas auf Platz 4 fand ich zum Beispiel etwas, was man da mitnehmen konnte an diesem Tag.
Klar, also bei den Klassements-Favoriten, da wurde lange Zeit gepokert, was natürlich auch daran lag, dass einfach dieses dicke Ende kam. Das hat so ein bisschen, ja, das gehemmt, dass jemand früh losfährt. Also so ein bisschen wie die Flash Wallon. Also da warten halt alle auf den Schluss, auf die Mille Wii. Und in diesem Fall war es einfach dieses letzte Steilstück. Der Einzige, der sich aus der Deckung getraut hat, war Mikel Landa. Vorher hatte auch Movistar schon ordentlich Tempo gemacht. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass die da die Verantwortung des Rennens übernommen hatten. Ist aber letzten Endes nicht weggekommen, wurde neutralisiert von Groupama FDJ. Und auf diesem Steilstück erstaunlicherweise so ein bisschen Garen Thomas der stärkste der Favoriten gewesen.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, also im Vorfeld. Also dass er da derjenige ist, der insbesondere bei so ganz steilen Stücken da hervorsticht.
Ja, aber wenn man mal guckt, beispielsweise, also Thomas und Pinot sind ja jetzt eher zwei für Klassements-Fahrer-Verhältnisse etwas bulligere, Anführungs- und Schlusszeichen, Fahrer, die da von den Favoriten am stärksten waren. Da geht es halt letzten Endes dann vielleicht auch so ein bisschen um die Traktion auf diesem Schotterstück.
Ah, okay, was meinst du?
Und ja. Wenn man sich das angeguckt hat, Garen Thomas, ist das Ding halt komplett im Sitzen raufgefahren, während viele dann da auch wahrscheinlich ein bisschen an Traktion verloren haben, dadurch, dass sie im Wiegetritt fuhren. Und das hat er ganz stark gemacht und hat sich für mich an dem Tag wieder in die Pole Position für den Toursieg gefahren.
Ach. Ja, also das wollte ich grad, ne, also.
Ja, es stand ja ein großes Fragezeichen hinter seiner Form.
Genau.
Also er hat ja letzten Endes nur auf Wettbewerbsniveau in diesem Jahr diese Tour de Rome und die bestritten und Teile der Tour de Suisse. Und seit der Tour de France im letzten Jahr hat er im Prinzip ja auf Top-Niveau kein Rennen mehr bestritten. Und das war schon erstaunlich, dass er jetzt da wieder ganz vorne ist. Und wen ich auch sehr stark fand, Thibaut Pinot, auch einen super Eindruck gemacht an dem Tag. Auch die Mannschaft war sehr souverän mit Goudy und Reichenbach. Aber auch, ja, dahinter Emanuel Buchmann.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Hat sich super gehalten. Und von dem Rest der Favoriten, die danach alle so reinkamen, mit einem Abstand im Korridor von, sagen wir mal so, 20 Sekunden im Prinzip oder ja, halbe Minute, ist im Prinzip an dem Tag nur Romain Bardet rausgefallen.
Ja, aber auch erfreuliche Sachen wie Mikel Landa habe ich erfreut zur Kenntnis genommen, dass er vorne mit dabei ist, ne? Einer der unser Geheimsieger der Herzen sozusagen.
Ne? Ja, und er hat attackiert an dem Tag als Einziger.
Also insgesamt eine Etappe, man sagt so, ne, also alle haben auf diese erste, auf diesen ersten Tag, auf diese erste Etappe geschaut. Würdest du sagen, sie ist dem gerecht geworden, als man gedacht hat? Oder ich sag mal direkt meine Meinung, so richtig hundertprozentig das? Also ein Feuerwerk hat man da noch nicht gesehen, so wie man es vielleicht erwartet hat.
Ja, aber es ist oft wie bei der Tour de France, keiner traut sich, was zu riskieren, ehe er nicht wirklich in die Offensive muss.
Und wenn
halt die Zeitabstände so gering sind, werden halt alle zuwarten. Und das ist so ein bisschen das Risiko, dass dann halt irgendwann der Rest der Favoriten in die Falle von Team Ineos tappt.
Ja, also, hätte was Tolles werden können an dem Tag, mit 160 Kilometer auch nur Länge, aber naja, die Umstände waren da nicht so und dementsprechend müssen wir damit leben, was da rausgekommen ist. Aber wie du schon sagst, ne, eine Erkenntnis, die wir nach dem Tag dort haben, ist definitiv, Geraint Thomas ist in einer besseren Form, als wir es erwartet haben. Und wir können damit rechnen, dass er mitfahren wird um den Titel.
Ja, ist der Favorit jetzt im Prinzip.
Ja, ach, ich weiß es noch nicht. Ich warte noch mal ab. Ne, da kann noch einiges passieren. André Greipel hat ja an dem Tag die Sportart gewechselt. Ne? Also,
ja, war ja lange Zeit in der Ausreißergruppe. Viele haben gerätselt, was das soll, warum jetzt Pollet und Greipel da die Hürther Trainingsgruppe in der Ausreißergruppe ist. Aber die wollten sich ja im Prinzip dann ein bisschen Zeitvorsprung sichern, um dann nicht unter Druck zu geraten, weil sie hinten im Gruppetto fahren sollten. Mhm. Was auch gut gelungen ist. Und ja, die letzten Meter waren so steil, dass da André Greipel sein Rad schultern musste.
Ja, und da hätte ich gerne am Wegesrand gestanden, weil ich habe nämlich mal bei einer Veranstaltung bin ich gefahren, wo André Greipel am Straßenrand stand. Und ich glaube, da ich wirklich, ich sag mal so, in dem Rennen, in dem ich gefahren bin, also es waren mehrere Rennen an dem gleichen Tag, auf der gleichen Strecke, war ich zwar Top 10, aber trotzdem Letzter. Und ich glaube, er hat mich ein bisschen verstört. Er dachte, was macht der denn hier? Als ich da mit geschultertem Rad da hochgelaufen bin. Und den Blick hätte ich ihm jetzt gerne mal zurückgegeben an den Tag. Nur, dann hätte ich auch gedacht, was macht denn hier? Aber ich finde irgendwie, dass er sich so ein bisschen auch mit seinem Auftritt bei Twitter und so oder bei Instagram, ich weiß nicht, wie das da, auf welcher Baustelle da noch nichts. Macht er sich gerade irgendwie auch ein paar Freunde, ne? Also er ist da so lustig, launig unterwegs. Ich meine, lustig und launig ist immer schön, wenn die Leistung auch dazu stimmt, aber er gewinnt wieder gerade noch mehr Sympathien, habe ich so den Eindruck, mit seinen Kommentaren so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen Galgenhumor. Also hat halt nicht mehr momentan die Form von früher, aber er nimmt es halt locker.
Ja. Ja, und schön, das finde ich auch angenehm, dass jemand nicht so übertrieben verbissen ist und so zumindest auch, ne, so, es gab ja auch andere Fahrer in der Vergangenheit schon, die vielleicht nicht mehr auf dem Top-Niveau waren, aber durch ihre unterhaltsame Art und Weise dann ein paar Punkte für sich einholen konnten im Sinne der Sympathiepunkte. Nach der Etappe, das war die Etappe Nummer 6 vom Donnerstag. Gesamtklassement. Ich habe hier was komplett anderes. Ich bin bei einer falschen Etappe, ich Idiot.
Im Klassement natürlich ein totaler Umsturz. Also Giulio Ciccone hat das gelbe Trikot übernommen. Alaphilippe purzelt auf Platz 2 runter und dahinter natürlich viele Verschiebungen. Dylan Teuns dann mit 32 Sekunden Rückstand. George Bennett aus dem erweiterten Favoritenkreis dann 47 Sekunden. Garen Thomas 49, Bernal 53, Pinot 58, Kreuzweg 104 und Urz und Uran komplettieren die Top 10.
So ist es. Finde ich immer schön, wenn du sagst, komplettieren die. Ne? Das ist so typische Sportreporter-Redewendung. Und komplettieren so das, die Liga. Nächster Tag war der 12. Juli und damit, ihr werdet es noch nachträglich rückrechnen können. Der Freitag war eine Etappe, wo wir vorher gesagt haben, alles andere als eine Sprintetappe würde es sehr, sehr, sehr wundern. Ging im Prinzip die erste Hälfte der Strecke ein bisschen rauf und runter, nichts zu unterschätzen. Aber ab so ungefähr, ich würde sagen Kilometer 110, wurde es dann zusehends flacher und mit 230 Kilometer. Ich weiß nicht auswendig, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine der längsten Etappen mit dieser
Das war die längste der Tour.
Das war die längste? Okay. Ja. Alles richtig gemacht, alles richtig
weitergesagt. Dazu kam, glaube ich, noch irgendwie 8 oder 9 Kilometer Neutralisation.
Also, langer Tag im Sattel, das war schon fast klassikertauglich und angekündigt von uns und dann macht man es natürlich auch so, war es eine Sprinterankunft. Grönewig hat es abgeschossen, da verrate ich viel wahrscheinlich kein Geheimnis. Gibt es sonst etwas zu der Etappe noch sagen? Oder was hast du sonst noch zu der Etappe sagen? Windig war es?
Ja, erstaunlich war es, dass wieder schwierig war, überhaupt Ausreißer zu finden, die Lust hatten, sich das anzutun. Ja. Johann Ofredo beispielsweise und Stefan Rossetto, die waren halt beide weggefahren, hatten das Spitzenduo gebildet und zu Ofredo kann man ja sagen, der ist zwar den Tag dann die 200 Kilometer von vorne gefahren, aber am nächsten Tag ist er den ganzen Tag als Letzter hinterhergefahren. Also da kann man auch sehen, dass es dann doch einiges an Körnern kostet, wenn man da alleine vorne im Wind fährt. Und ja, größtenteils war die Etappe jetzt, ja, also hätte es auch gereicht, wenn man sich da die letzten 40 Kilometer anschaut.
Es ist auch so eine Geschichte, also das war auch, glaube ich, dann mit dieser Strecke und so die undankbarste Etappe für Ausreißer, oder? Weil, also es war sehr, sehr, sehr sicher. Wenn ich jetzt irgendwelche extrem kuriosen, sag ich mal, durch Windverhältnisse, ja, wenn sich die Windverhältnisse zwischendurch geändert hätten oder wenn jetzt die Wetter komplett umgeschlagen hätte oder weiß der Geier, was noch gewesen wäre, aber dass an dem Tag jetzt irgendwie es definitiv zu einer Sprintankunft gäbe, das war ja klar. Also.
Ja, genau, aber der Wind kam teilweise von der Seite, aber leider nicht stark genug, um da wirklich richtige Windkanten auszulösen. Es gab einmal eine Situation, also 30, 40 Kilometer vor Ziel, als es da doch eine Windkante gab und dann Daniel Martin und Nairo Quintana in der zweiten Staffel waren. Aber die hatten dann Glück, dass vorne wieder rausgenommen wurde und die wieder aufschließen konnten.
Ja, also insgesamt.
Und der Sprint, ja. Da noch ein paar Worte zu verlieren, fand ich sehr gefährlich auf dieser Zielgeraden, weil man kam so abschüssig da rein mit viel Geschwindigkeit und ging es leicht verwinkelt hoch und also der König Quickstep hatte da einen super Zug aufgebaut, Viviani an dem Tag aber nicht die Endschnelligkeit, um als erster über das Zielband zu fahren und Grönewegen, da hat man gesehen, wenn der wieder einigermaßen wiederhergestellt ist nach seinem Sturz, ist er im Prinzip der schnellste im Feld. Was ich ganz bemerkenswert fand, das hat man später am Fernsehen hat man das nochmal analysiert, Caleb Ewan, der wieder so ein bisschen eingebaut war, aber wenn der sprintet, dann hat er ja diese extrem aerodynamische Position, also der macht das ja noch extremer als Mark Cavendish, der legt sich fast mit dem Kinn auf den Vorderreifen, wenn er sprintet. hat dadurch aber extrem wenig Traktion auf dem Hinterreifen. Da hat man dann am TV gesehen, dass der Hinterreifen von ihm zwischenzeitlich abgehoben war, also gar keinen Straßenkontakt mehr hatte.
Okay, das hatte ich nicht gesehen. Ja, aber die sind ja, dann müssen sie ihm, kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle noch dazu, ich weiß jetzt gar nicht genau, bei welcher Etappe es war, müssen die vielleicht mal zum kleinen Gewicht hinten ran, ne? Das Gewicht, die Räder sind ja heute teilweise so, dass die gar nicht, wenn man sie so hinstellen würde, das Gewicht der UCI erreichen, also diese 6,8 Kilo, die ja irgendwann mal als Grenze.
Genau, ja, aber musst natürlich auch aufpassen, dass du dich selbst irgendwie aushebelst.
Ja, aber kommt der hinten so ein paar kleine.
Aber ich denke, wenn er da mit dem Hinterrad auf dem Boden geblieben wäre, dann hätte er den Sprint auch gewonnen.
Ja, aber was willst du machen, ne? Willst du ihm jetzt eine andere Radtechnik aufs Auge drücken, ne? Dass er anders auf dem Rad sitzt oder so? Dann, ne, hat man ja schon bei verschiedenen anderen Profis gesehen, Stichwort Toni Martin, Position auf dem Rad verändert und dann war alles im Eimer. Ja, das ist ja dann ist auch oft schwierig, wie man da vorgeht.
Klar, logisch, aber ja. Ich denke, das wäre vielleicht dann doch eher machbar bei so einem Sprinter als bei einem Zeitfahrer.
Also, weißt du, ich denke immer, mein Gott, ey, wenn er so, also jede Form von extremem Sitzen auf dem Rad, ne, egal wie, also ich erzähle gleich, ne, ist ja irgendwie daran begründet, meistens, ja, das ist irgendwie, er hat sich daran gewöhnt und.
Naja, bei ihm ist es jetzt so, er hat ja sich diese Sprintposition erst vor 2-3 Jahren angewöhnt. Beziehungsweise man hat dann Tests mit ihm gemacht und hat gesagt, okay, es wäre gut, also wäre noch aerodynamischer, wenn du halt jetzt gefühlt mit der Nase auf dem Vorderrad sprintest. Und dann hat er sich das angeeignet.
Okay, ja. Ich bin, ja, also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, ne? Also ich soll mir ein bisschen schwere Reifen geben. Hinten sehr schweren Reifen dran montieren. So ein, keine Ahnung, Grand Prix Classic oder irgendwie sowas. Vielleicht das ja schon ein Stück. Aber ja, wie du schon sagst, ne? Also Grundwecken ist einfach im Moment sehr, sehr, sehr schnell. Und nicht ohne Grund hat er gewonnen den Tag, sagen wir mal so vorsichtig. Insofern. Also ich kann mit dem Sieger Groenewegen von diesem Tag sehr, sehr gut leben, um es mal so rum zu sagen. Also völlig verdient und ich glaube, das sieht keiner anders. Nichtsdestotrotz, vielleicht um da auch mal so den Zwischenstand durchzugeben, immer noch Peter Sagan im Trikot des Punktbesten, der sich auch zwischendurch bei den Zwischensprints immer mal wieder hier und mal da so ein Bündchen ergattert und mal hier einen, also da sehr aufmerksam fährt. Also er ist ja sonst mal der Showman, aber bis zum.
Klar, aber er ist bei den Zwischensprints eigentlich nie Erster, fährt dann immer Platz 2 und 3 aus dem Feld raus und das reicht eigentlich im Prinzip, um dann mit den guten Endplatzierungen das Ding zu sichern momentan.
Ja, genau, ne, also es würde wahrscheinlich auch, oder vielleicht ist er sogar so klug, dass er sich sagt, ich könnte den Ersten machen, aber die Energie, die ich da aufwenden müsste, um komplett zu gewinnen, ist so viel größer als die Energie, die mir reicht für den zweiten, dritten Platz. Das ist mir gar nicht wert, ne? Dass ich vielleicht dann am Ende des Tages oder am Ende der Etappe dann doch ein bisschen zu wenig Körner habe. Deswegen, ich glaube, das macht er unfassbar clever. Und worauf ich noch hinaus wollte, ist halt nicht nur der Showman, dass er steht, ne? Ich habe durch Zufall eben wieder bei, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendwo Bora-Werbung, ne, wo er dann den Kaspar macht im Prinzip. Aber auch das gehört dazu, aber nichtsdestotrotz, das ist was, da steckt viel hinter bei ihm, um es so mal zu sagen. Es gibt ja genug Leute, die Kaspar machen und da nichts hinter steckt. Ist bei ihm definitiv nicht der Fall. Das war Etappe Nummer 7.
Und ja, dann am nächsten Tag.
Ist nicht schwer drauf zu kommen, was am nächsten Tag ist. Etappe Nummer 8.
Etappe Nummer 8, ein ja, schwieriger Abschnitt durchs Massiv Central. Mâcon-Saint-Étienne, 200 Kilometer. Ich glaube, es waren insgesamt gut 4000 Höhenmeter, die da zu bewältigen waren. Und ganz viele Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie. Ja, und da war man sehr gespannt, weil an dem Tag zu erwarten war, dass eine Ausreißergruppe durchkommt, aber der Kampf um die Gruppe war halt recht schnell entschieden. Es waren am Ende dann Thomas de Gent, Benjamin King, Niki Terpstra, die sich absetzen konnten. De Marchi, der kam mit einer Verzögerung von hinten und was ich ganz beeindruckend fand, da konnte man gut dran sehen, wie schnell die unterwegs waren, diese Ausreißergruppe. Mats Würz-Schmidt, der war am Anfang so, ja, vielleicht 200 Meter haben dir noch gefehlt, um in diese Gruppe reinzukommen, aber der ist einfach völlig explodiert und dann zurück ins Feld gefahren. Also sie sind vorne. Ja, das sind auch drei richtig klasse Tempobolzer gewesen. Also da hatte der dann keine Chance mehr reinzukommen, aber auf dem Marke hat man gewartet. Und die sind im Prinzip bei Kilometer Null losgefahren. Und für mich war das eines der beeindruckendsten Ausreißerunternehmen, was ich bislang gesehen habe bei der Tour de France, was der Gent abgeliefert hat.
Ja, wer hat es gesagt, auch wieder irgendwo gelesen, der lässt dort die Massage aus und nimmt sich ein paar M&Ms, um die Kalorien aufzufüllen. Der hat einfach mal All-In gegeben. Ne? Würde ich so schlichtweg einfach sagen. Ja, also das, wo war das denn? War das nicht im Frühjahr auch bei irgendeiner Etappe oder bei der in Italien, wo auch jemand mal so ganz lange alleine vorne weggefahren ist?
Ja, es gab ja mal diese Giro-Etappe in diesem Jahr, wo Nico Denz in der Spitzengruppe war mit Dario Cima und dann am Ende zwei Ausreißer noch übersprintet wurden von Ackermann, aber Cima die Etappe am Ende gewann.
Ja, genau. Ja, aber De Gendt, verdienter Sieger, oder?
Ja, also was der am Ende in diesen finalen Aufstiegen noch an Power hatte, und die sind ja hinten voll gefahren. Also das waren Weltklassefahrer, die der da in Schach gehalten hat, mit einem kleinen Vorsprung, wenn es auch nur ein kleiner war am Ende. Aber ja, bei Thomas De Gendt, das kann wahrscheinlich auch nur er. Also da hat dann im Finale erst die anderen beiden abgehängt, Benjamin King und Niki Terpstra. Das war klar, dass die da wahrscheinlich bei De Marchi und De Gendt nicht mithalten können. Aber dann De Marchi auch noch stehen lassen. Und ja, von ihm war es jetzt nicht das erste Unterfangen dieser Art. Also er hat beispielsweise bei der Tour damals auch schon diese Etappe, verkürzte Mont Ventoux-Etappe gewonnen mit einem langen Ausreißversuch und sein berühmtes Husarenstück wahrscheinlich der Sieg auf dem Stift Sajoch 2012.
Ich habe das, die ich immer wieder gerne erwähne, weil die Etappe war an meinem Junggesellenabschiedstag. Deswegen werde ich diese Etappe nie vergessen. Ich weiß nicht, das ist irgendwie diese Etappe, die ich dann am Abend geguckt habe, das, die ist irgendwie in meinem Gedächtnis völlig eingebrannt. Ich hatte das Problem, ich habe es gestern in der Wiederholung gesehen, beziehungsweise in der Zusammenfassung, und ich wusste vorher das Ergebnis schon. Ne? Und dann dachte ich mir immer so, na okay, irgendwie, also hätte man es live gesehen, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber du hast möglicherweise oft genug gedacht, ja, der packt das schon, der packt das schon, der packt das schon. Aber ich dachte mir immer, naja, also der wird schon packen. Er muss es ja. Ich habe ja das Ergebnis schon gesehen, ne? Deswegen war es vielleicht deutlich weniger spannend, als wie du der es live gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz ganz packender Sport. Was ich interessant fand, dass Sagan auch an dem Tag sehr weit vorne mitgelandet ist, ne? Also noch.
Ja, also das war Favorit. Hatte mich dann auch verwundert, weil an dem drittletzten Berg hing Sagan schon immer am Ende der Gruppe, ist rausgefallen und fuhr scheinbar schon immer auf der letzten Rille, hat sich aber doch noch immer irgendwie darüber gerettet und ist dann am Ende zusammen mit der ersten großen Verfolgergruppe angekommen. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, in der Mitte der Etappe, dass er sich da nochmal ranbeißt.
Ja, vor allem, ich finde so ohne Not, klingt jetzt falsch, ne? Aber dass der jetzt so viel da rein mitgegeben hat, um da an dem Tag weit vorne zu landen, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil punktemäßig gab es da jetzt nicht so viel zu holen und über den Tag verteilt.
Ja, aber ich fand die Taktik von Bora Hansgrohe ein bisschen komisch an dem Tag. Also das wäre für mich so die Strategie gewesen, da einen mit in die Ausreißergruppe zu schicken, weil für mich war eigentlich vorher klar, Sagan wird das Ding nicht gewinnen, auch selbst wenn er mit über diese Berge kommt, dann ist immer noch ein Alaphilippe oder ein anderer Puncher da, hat er bessere Chancen als er, aber Bora Hansgrohe hat sich dazu entschlossen, man wollte das Rennen kontrollieren. Für Sagan hat dann aber so in der Mitte der Etappe gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu schwierig für ihn und hatte sich da so ein bisschen verspekuliert.
Aber warum dann nicht das Unterfangen abbrechen? Ich meine, wäre kein Problem gewesen. Ne? Also man hätte Sagan ja sagen können, ey, pass mal auf, das gibt nichts hier. Mach mal halblang, ne? Nimm Gang raus, fahr mit dem Zug am Ende rein und alles ist gut.
Ja klar, also sie haben dann ja auch rausgenommen dementsprechend, aber ja, dann sollte man eigentlich schon vorher einschätzen können, ob das machbar ist für einen Mann wie Peter Sagan. Aber ja, man hätte halt auf der anderen Seite auch beispielsweise eine Maximilian Schachmann mit in die Ausreißergruppe stecken können.
Ja, zum Beispiel. Also ne, da hätte es ja viele Möglichkeiten gegeben, wie man da hätte etwas anders machen können. Aber offensichtlich hat man sich dazu entschlossen, keine davon zu nutzen und fand ich komisch. Also hat mich irritiert, dass ich das da gestern in der Zusammenfassung gesehen habe. Wie, was, wo und warum, weshalb da so passiert ist. Also man muss nicht alles verstehen. Ne? Vielleicht haben die sich das auch ganz anders vorgestellt, dass es ganz anders läuft. Insofern kann man auch einen Fehler machen, das ist ja aller Ehren wert. Aber nichtsdestotrotz immer noch irgendwie eine komische Geschichte, behaupte ich mal. Noch etwas zu diesem Tag?
Ja, also das war das erste, der Kampf um den Etappensieg.
Mehrere Sachen habe ich. Ich habe auch noch was, ja.
Und dann die zweite Geschichte, natürlich der Kampf um das gelbe Trikot. Es gab wieder Bonifikationen, 8 für den ersten auf der letzten Bergwertung und Alaphilippe hat natürlich da angegriffen und dadurch halt das Finale so richtig eingeläutet, ist dann mit Thibaut Pinot zusammen weggefahren und ja, dann gab es nicht so richtig, finde ich, eine Verfolgungsjagd, weil sich das Team ja, drecksiger Fredo in meinen Augen da total tölpelhaft angestellt hat.
Tölpelhaft, das ist schön. Das können
Oder einfach die falsche Taktik gewählt hat. Also die haben dann zwar, die hatten Giulio Di Cuneo ja im gelben Trikot und dann hatte man noch Bauke Mollema und Richie Port. Und Bauke Mollema, der ist dann gefahren, was er halt konnte, aber die waren auch dran an den beiden oben in ja, auf der Abfahrt wieder auf vielleicht 200 Meter. Aber dann war ich echt enttäuscht, dass man dann nicht Richie Porte da irgendwie zwei, drei Ablösungen hat fahren lassen. Mhm. Also der liegt zwar super in der Gesamtwertung und alles, aber wenn ich das gelbe Trikot in meinen Reihen habe als Drecksäger Fredo, eine Mannschaft, die in diesem Jahr, ja, um es auf gut Deutsch zu sagen, noch nichts gerissen hat, versuche ich doch alles, um dieses Trikot zu verteidigen. Und es tut den, wird dem Richie Porte nicht schaden oder wird ja ihn nicht wesentlich verschlechtern am Ende der Tour de France prognostiziere ich mal, wenn er da zwei, drei Ablösungen fährt und ja dieses letzte Stück des Lochs noch zufährt. Und so musste dann Ciccone selbst fahren und hatte aber auch nicht mehr die Power, das noch zuzufahren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
und zumal die Mannschaft ja im nächsten Jahr wird sich Segafredo da als Hauptsponsor, denke ich mal, engagieren und dann einen italienischen Fahrer im gelben Trikot zu behalten, ist eigentlich für die das Ding.
Total. Also bin ich bei dir und das, ich finde, das ist ja auch für eine Mannschaftsmoral, wenn der potenzielle, oder was heißt potenzielle, der Kapitän da sich zeigt und sagt, hier, ich bin dabei, ne, ich mache auch was für meine Leute. Ob ein Ciccone in den nächsten Tagen bei einer Etappe dann vielleicht nochmal das Pfund mehr reinlegt, damit Port ins gelbe Trikot fährt oder nicht, das, wie soll man sagen, kann man sich vielleicht zweimal überlegen als Ciccone und sich sowas merken und sagen, pass mal auf, ist mir doch jetzt nicht so danach. Ne? Also das finde ich durchaus.
Ja, mit Sicherheit für den Teamgeist nicht so super förderlich, was die da gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten.
Ja gut, also Pinot und Alaphilippe, die kamen dann gemeinsam an, haben eine gemeinsame Sache gemacht. Für Pinot und der hat an dem Tag 20 Sekunden plus Bonifikation auf den Rest gut gemacht. Das hat sich für ihn, denke ich, auf jeden Fall gelohnt. Und ja gut, wenn du halt 20 Sekunden rausfahren kannst auf den Rest, warum sollte es nicht funktionieren? Und Alaphilippe, am Ende hat sich das Trikot an dem Tag dann letzten Endes deutlich zurückgeholt. Aber bei den Klassementsfahrern gab es ja noch ein paar andere Sachen.
Ja, also mehrere. Punkt 1, ich glaube, ich muss gestehen, ich krieg's nicht mehr richtig in die zeitlich, in die Kontinuität rein. Deswegen schiebe ich jetzt an dieser Stelle. Ich weiß nicht mehr, ob es vor dieser Etappe war oder vor einer anderen oder vor der Etappe schon Mitte der Woche. Auf einmal hatten die Jungs von Ineos neue Laufräder drin. Ich glaube, es war bei der Mittwochsetappe schon, ne? Und zwar haben die sich einfach mal ein paar Meilensteins geben lassen, glaube ich, von Lightweight und sind dann, ja, sag ich mal, auf dem Laufradsatz von 5.000 Euro pro Nase, also haben da mal eben 40.000 Euro, wahrscheinlich hat jeder noch einen Ersatzlauf, hat 80.000 Euro an die Räder geschraubt, weil angeblich Pinarello das Gewicht ihrer kompletten Räder nicht unter diese 6,8 Kilo bringen konnte und mit den dazu vom Sponsor zur Verfügung gestellten Shimano-Laufrädern das nicht geklappt hätte, also diese 6,8 Kilo, hat man sich dann. Nun ja, das ist die Frage. Haben sie 80.000 auf den Tisch gelegt oder haben vielleicht einen kleinen Rabatt gekriegt, machen wir nur 70 und haben dafür Laufräder eingekauft bei dem deutschen Hersteller? Oder wie man aus unsicherer Quelle gehört hat oder vermeintlich sicherer Quelle, weiß ich schon so genau, große Marketingmaßnahme. Die Lightweight hat gesagt, ach komm, die schenken wir denen jetzt einfach mal und haben denen die Dinger dahingestellt und hat gesagt, fahrt die mal schön an den Tagen, an dem es ins Hochgebirge geht oder an dem es richtig bergig wird. Dann kommt auch vorne an und ist auch besser für eure Gesamtwertung. Verärgert da mal ruhig euren Sponsor Shimano. Das können die verkraften, die ganz gut genug. Interessante Nebenrandgeschichte, finde ich irgendwie.
Ja, und Team Ineos, die fahren ja scheinbar auch diese speziell für den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins entwickelte Kette, die exorbitant teuer ist.
Ist das die von Ceramic Speed, glaube ich? Kann das sein?
Kann sein, ja.
Weiß ich gar nicht, das hab ich jetzt nicht mitgekriegt.
Also die haben halt, um es zu sagen, materialmäßig wahrscheinlich doch andere Möglichkeiten als so manch anderes Team, wie zum Beispiel ein Team Bonti Group Coupair.
Ja, also werden da bestimmt nicht irgendwie.
Es gab ja beispielsweise, das haben wir beim letzten Mal gar nicht erzählt, im Teamzeitfahren einen Fahrer von Bonti Group Coupair, der mit einem Straßenrad gefahren ist.
Ah, okay. War mir jetzt auch nicht so richtig bewusst. Ja, ne, kann ja passieren. Irgendwie hat sein Rad vergessen oder ne, kurz ausreden gewesen, Rad geklaut.
Und vielleicht hatten die gar keins.
Ja, das würde mich aber schon wundern. Also das kann ich mir nicht, das kann ich mir wirklich kaum vorstellen, eher kaputt gegangen oder so noch kurz vorher. Weil wenn du auf dem Niveau kein Zeitfahrrad hast, also das hat ja heutzutage jeder fünftklassige Triathlet fährt ja auf 1A Zeitfahrrädern. Also das mag ich mir nicht vorstellen, aus dem Kosten. Also wenn du als Profi da nicht zumindest dann sagst, okay, dann will ich selber gerne mal die 2,5 auf den Tisch für ein schlechtes Zeitfahrrad, da würde mich das wundern. Aber kommen wir zurück zu Ineos. Ja, seinen eigenen Sponsor, seinen langjährigen Sponsor Shimano oder so zu verärgern. Also einerseits finde ich das ein bisschen, muss man erstmal die Schubse haben, das zu machen. Andererseits.
Ja, die können sich erlauben.
Ja, das mit dem Erlauben, also da, früher war wohl immer so, dass sie immer für sowas bezahlt haben. Das war wohl so früher deren Herangehensweise an sowas. In dem Fall wirklich pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, dass sie da nicht so bezahlt haben. Und wenn das so ist, ist trotzdem die Frage, ich will es, ist doch, sie bleiben ihrer Linie halt treu, ne? Wenn etwas uns die Möglichkeit gibt, etwas zu verbessern, dann machen wir es. Und wenn das dazu gehört, dass wir einen langjährigen Sponsor verärgern, dann ist das ärgerlich, aber dann ist es halt so. Ne? Ich weiß nicht, ob das längerfristig clever gedacht ist und clever ist, aber mein Gott, ne? Sie haben jetzt da irgendwie Laufräder, die 900 Gramm das Stück wiegen, oder Laufersatz von 900 Gramm. Vielleicht macht das auch den Unterschied dann. Und,
ja, aber ich glaube, an dem Tag wurden ein paar davon geschrottet.
Ja. Und boah, stell dir mal vor, du fährst mit so einem Laufersatz für 5000 Euro. Ich meine, den Profis ist es egal, ne? Das ist nicht der Material, das ist ein Arbeitsgegenstand. Ne? Die lecken da nicht morgens über die Laufräder drüber, weil sie so schön finden. Aber, also, ich bin ja schon mehrere Male auch bei Veranstaltungen mit geliehenen Rädern gefahren. Mir ging da immer der Arsch auf Grund, als dass da irgendwas passieren könnte mit. Also, ich bin mit fremdem Material deutlich vorsichtiger als mit eigenem Material. Muss ich sagen. Ja, aber wie viele Räder sind da zu Schrott gekommen? Also das von Jared Thomas auf jeden Fall.
Das definitiv. Also es gab in der Abfahrt vor der letzten Bergwertung einen Sturz ausgelöst durch Michael Woods, der da irgendwie weggerutscht ist. Und da hat das halbe Team Ineos mit abgeräumt. Glimpflich davon gekommen ist im Prinzip nur Bernal, der sich weiter vorne im Peloton befand. Und ja, da gibt's ein Bild, das wahrscheinlich das Radsportfoto des Jahres ist, von Geraint Thomas, der da in wie so in Karate-Manier in der Luft hängt und auf das Rad von Moscon zufliegt.
Ja, und da sind dann halt auch ein paar Räder von draufgegangen. Ne? Also
also wer mal ein Pinarello in zwei Teilen sehen will, der muss sich mal dieses Foto angucken von dem Fahrrad von Moscon. Also da hing nur noch das Schaltkabel, das den Rahmen zusammenhielt.
Und da wird in der Marketingabteilung von Pinarello, das Bild wird dann nicht an die Wand gehängt, gehe ich mal von aus. Das war schon, also...
Mit Sicherheit nicht, also ja, also da sieht man aber auch mal, was da teilweise denn für Kräfte auf diese Fahrräder einwirken. Aber letzten Endes, ja, ist die Situation für Geraint Thomas und für das Team Ineos sehr glimpflich ausgegangen, also er hat sich da bei dem Sturz nicht ernsthaft verletzt und die haben super reagiert, er hat das Rad von einem anderen Fahrer bekommen und ist dann mit der Hilfe von Wout Poels vor allem wieder in die Gruppe reingefahren.
Ja, und das ging wirklich verdammt schnell. Also das war, ich war wirklich, also man konnte ja kaum hingucken und da war der saß ja schon wieder auf dem Rad. Also das wirkte für mich fast wie so, im ersten Moment, als ich das gesehen habe, muss ich so an so Feuerwehrmänner denken, ne, die irgendwie so Handgriffe beim Einsteigen ins Auto oder so trainieren, dass es wirklich blind gehen würde. Und so, also es wirkte fast auf mich, als hätte man sowas vorher schon mal geübt. Was, ne? So nach dem Motto, alles klar, du, also zumindest, dass man wusste, okay, das ist das Ersatzrad. Ja, also, dass Thomas weiß, okay, das Rad von Moscon passt mir, dann das nächste Rad, das dann passen wird, ist das und das und das. Und das Moscon auch wirklich, wessen Rad hat er genommen? Moscon war es nicht, ne?
Ich glaube, das von Kwiatkowski.
Ne, dass auf jeden Fall Thomas meinte, okay, wenn Kwiatkowski in der Nähe ist, das ist meine erste Option, das ist meine zweite Option. Das ging so furchtbar schnell. Ist dann ja quasi unverletzt da aus der Nummer auch noch rausgekommen. Wer war es denn noch? Also irgendein Fahrer, das war ein anderer Tag. Also nichts Schlimmes passiert. Ob das jetzt mit den Meilensteinen zu tun hatte, ich weiß es nicht. Das wissen wir wahrscheinlich erst, wenn bei der nächsten bergigen Etappe, wenn dann wieder die Shimano-Hobel dran sind, dann lag es an den Meilensteins. Stell dir das mal vor, die sind jetzt nur den einen Tag, jetzt mal, wir spielen mal Mäuschen, ne? Wir spielen Mäuschen bei Leitwart und die sagen, alles klar, wir stellen die Laufräder hin und dann fahren die damit und das ist eine riesen PR-Maßnahme für uns. Dann fahren sie damit und am ersten oder zweiten Tag der Nutzung, ja, stellt sich raus, dass das alles irgendwie doch nicht so war und dass die Jungs mit den Rädern nicht zurechtkommen und dann alles wieder, dass sie bei den nächsten Bergabtippe mit den normalen Rädern wieder fahren, haben wieder Material für 80.000 Euro zur Verfügung gestellt bekommen, fahren damit zwei Tage und dann sagen sie, nee, doch nicht, danke. Das wäre schon eine geile Nummer. Also ich meine, und dann wird sich Shimano wahrscheinlich wirklich ins Fäustchen lachen.
Klar, und die anderen sind gleichmeiert.
Ja, was für Spaß. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht sollte man an der Stelle dann auch mal, machen wir doch die nächste Etappe Dann einfach runter. Gesamtklassement an diesem Tag vielleicht noch mal kurz in das Gedächtnis gerufen, an dem Thomas de Gent seinen großartigen Sieg eingefahren hat, war Alaphilippe vor Ciccone, für Thibaut Pinot, George Bennett, Joao Thomas, Bernal, Kruiswijk, Rigoberto Uran und die Top 10 komplettieren Vogelsang und Emanuel Buchmann, der auf Platz 10 vorgefahren ist. Auch eine schöne Nummer, oder?
Ja, Emanuel Buchmann, der sich an dem Tag erstmals in die Top 10 geschoben hat, und da kann man sagen, bislang fährt Bora Hansgrohe allgemein und vor allem auch Emanuel Buchmann eine super Tour de France. Also der ist immer aufmerksam, fährt vorne in den wichtigen Situationen, ist er da, wo man einen Klassementsfavoriten erwartet, und ja, macht einen super starken Eindruck. Also gefühlt ist da von Platz 2 bis 10 alles drin momentan bei ihm. Da muss man jetzt mal dann das Zeitfahren und auch die Tourmalet-Etappe abwarten, um da finale Schlüsse ziehen zu können. Aber sein Teamchef Ralf Denk, der heute bei der ARD im Interview war, hat es auch nochmal betont, 5 bis 10 irgendwie am Ende einzunehmen. Aber an dem Tag natürlich bei den Favoriten, ja, Thibaut Pinot. Also ich würde es nicht unterschätzen, was der da rausgeholt hat. Das war schon ein Fingerzeig. Also ich denke auch jetzt, Team Ineos wird dem auch nicht mehr viel Spielraum geben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also der wird...
Geraint Thomas hat ja gesagt, er hat sich sehr darüber geärgert über diesen Sturz, weil er wäre gerne auch bei Alaphilippe und Pinot mitgefahren. Er hätte sich dazu in der Lage gefühlt.
Nee, das glaube ich auch, vor allen Dingen dem Pinot werden Flügelfaxen und so weiter das gelbe Trikot auf seinen Schultern trägt. Ne, das darf man nicht vergessen.
Klar, und vor allem als Franzose, die können jetzt träumen, Franzosen.
Ja, definitiv. Und er würde ja wahrscheinlich, er hätte die ganze Nation hinter sich. Ne? Also das wäre...
Was natürlich eine spannende Frage ist, wie lange kann Alaphilippe jetzt das gelbe Trikot halten und wie lange kann er noch so Feuerwerken? Also gibt viele, die jetzt ja mutmaßen, könnte Alaphilippe da auch auf Gesamtwertung fahren. Vielleicht, das erinnert tatsächlich so ein bisschen an Thomas Vöckler 2011, der da auch im Zentralmassiv in das gelbe Trikot gefahren war und dann erst, ich meine, es war auf dieser Alpe d'Huez-Etappe, 2 Tage vor Schluss erst da rausgefahren werden konnte.
Man weiß es nicht, ne? Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, also ich glaube nicht, dass wir ihn, wenn wir am nächsten Sonntag uns über die Tour unterhalten, dass wir ihn dann noch im gelben Trikot sehen.
Ja, das ist ein super explosiver Fahrer, der an diesen kurzen Anstiegen hochknallen kann wie kein Zweiter. Aber jetzt kann man sagen, man hatte schon eine Bergetappe, aber La Planche de Belleville, das waren auch alles so Anstiege. A, wurde die Etappe nicht super hart unter den Favoriten ausgefahren, und B, Anstiege, die keine 20 Kilometer lang waren. Also ich denke dann doch, das absolute Hochgebirge, A, wenn es über 2000 Meter hinausgeht, B, das jeden Tag abzuliefern, und C, wenn dann die Anstiege wirklich so um die 20 Kilometer lang sind, das ist dann doch nochmal ein anderer Effort.
Absolut. Und ich glaube einfach, so wird das klingen. Ich glaube einfach, das wird die ganz andere Nummer, die dann noch kommen wird. Also schön und gut, ne, was er jetzt da abgeliefert hat, finde ich, ne, also hätte ich nicht gekonnt. Aber ich glaube, dass das noch nicht, also dass wir noch, dass er im Moment zumindest nicht, ja, also der ist nicht der Toursieger dieses Jahr. Ich würde nicht, also ich bin nicht sicher, ob wir, das sollten wir aber vielleicht mal schon in die Vorschau packen dann später. Ich bin noch nicht mal mehr sicher, ob wir nächsten Donnerstag, wenn wir wieder aufnehmen, so der Plan, ob wir ihn dann noch im gelben Trikot sehen werden.
Ja, zumal der König Quickstep ja also auf mehreren Hochzeiten tanzen muss. Die müssen zum einen das Trikot für Alaphilippe verteidigen, die Sprints für Viviani anfahren, und wir sehen ja oft beispielsweise Vivianis Anfahrer Richese als Erstmann auf so einer Etappe wie jetzt heute oder gestern im Wind fahren, und der ist dann halt im Finale nicht mehr verfügbar. Und zum anderen haben die ja noch Enric Mas, mit dem man ursprünglich fürs Classement geplant hat, der super liegt jetzt noch mit nur 1:46 Rückstand, und dem traue ich dann schon viel eher zu, in die Top 10 zu fahren.
Ja, alles richtig. Also unterschreibe ich so, wie du sagst. Lass uns aber mal, bevor wir dann vielleicht auf das, was die nächsten Tage auch noch passiert, nochmal schnell die Etappe von heute sozusagen genauso lang und so langsam, wie sie war, schnell über die Bühne bringen. Und zwar war das die 9. Etappe, die dann ging von Saint-Étienne nach Brioudot, würde ich es nennen.
Brioude. Wie? Brioude, 170 Kilometer, 170,5. Ja. Und Brioude, wie viele vielleicht wissen, ist die Heimatstadt von Romain Bardet. Und ja, dementsprechend wurde der heute besonders stark an der Strecke unterstützt. Aber ja, auch da hatte man wieder viel erwartet im Prinzip. Und der erste Angreifer des Tages war auch tatsächlich ein Deutscher, nämlich Nils Pollitt. Aber der hatte es natürlich extrem schwierig dann, ja, wo es dann der Berg aufging, und hatte dann keine Chance, als er von dieser Gruppe hinten überrollt wurde.
Ja. War dann im Prinzip ein Tag mit Ausreißern, auch immer wieder interessant, französischer Nationaltag, Nationalfeiertag, Entschuldigung, Nationalfeiertag, wo die Franzosen natürlich immer besonders darauf erpicht sind, zu gewinnen. Am Anfang vielleicht noch, nach einer der ersten Attacken, ein Sturz von Alessandro De Marchi, den wir ja in der Sendung schon ein paar Tage vorher hatten sozusagen, der auch abbrechen musste. Vielleicht an der Stelle noch erwähnt, dass auch Tide van Garderen, glaube ich, und was auch heute oder nee, gestern.
Ne? Nee, das war schon ein paar Etappen vorher. Da hatte sich bei einem Sturz über eine Verkehrsinsel die Hand gebrochen und musste dann das Rennen vorzeitig beenden.
Genau, 8. Etappe. Also gestern war das, wenn ich es richtig hier sehe.
Ja, genau.
Education First Fahrer. Schade, war auch einer, den wir immer mal so gesagt haben, ach, könnte ja nie so richtig aus dem Quark gekommen, aber ja, der wird diese Tour auch nicht mehr aus dem Quark gekommen. Und
ja, aber ich fand heute auch, am Anfang gab es dann so zwar zwei oder drei Angriffe, aber dann stand halt auch diese Gruppe schon wieder. Ich finde generell den Kampf um die Gruppen jetzt auch auf diesen Mittelsperren-Etappen, wo es dann aussichtsreich ist, für einen Ausreißer durchzukommen, finde ich dann doch recht schnell entschieden. Und dann war es halt, ja, für den Zuschauer jetzt auch die nächsten 100 Kilometer nicht mehr so sonderlich spannend, weil der Bestplatzierte war dann irgendwo Nicolas Roach mit über 20 Minuten Rückstand und dementsprechend musste hinten halt keiner reagieren. Was dann noch so, also ja, was mich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, waren diese Aktionen von Soler als auch von Rui Costa, die dann mit Verzögerung noch losgefahren waren aus dem Peloton. Marc Soler hat es noch geschafft in die Gruppe und Rui Costa zum einen, der hat sich noch unbeliebter gemacht, als das wahrscheinlich ohnehin schon ist. Also der ist losgefahren, hat attackiert, als Alaphilippe gerade beim Pinkeln war. Ich glaube, das, ja, da hat man dann auch eine Reaktion von der König Quickstep-Mannschaft gesehen, als er wieder eingeholt wurde. Die fanden das nicht so toll und da generell Rui Costa ist ja ein recht unangenehmer Zeitgenosse als Rennfahrer.
Schön, dass du sagst, als Rennfahrer. Abseits seines Rades habe ich ihn ja sehr selten erlebt.
Ja, der war bis an dieser Bergwertung bis auf 25 Sekunden wieder dran an der Gruppe. Aber dann, als es dann flach wurde, hast du natürlich als einzelner Fahrer keine Chance. Und da gab es dann ja auch einen heftigen Disput zwischen ihm und seinem sportlichen Leiter.
Ja, aber er hat es wenigstens versucht. Das ist ja dann auch mal irgendwie...
Ja, schon, aber widerwillens, soll man so sagen. Also ich glaube, der hatte da selbst, dem war das unangenehm und der hatte da gar keine Böcke drauf, da dieser Gruppe noch mit 2 Minuten hinterher zu fahren.
Okay. Ja, hat er sich ja insgesamt heute nur Freunde gemacht, ne? Also wenn er losgefahren ist, sein sportlicher Leiter nicht zufrieden, also fein, schön gemacht, Rudi Costa. Also auch wenn er dann nur in Teilen schuld ist, offensichtlich. Ja, und aus dieser Gruppe hat dann am Ende, um das Ganze noch mit sozusagen, um ja aufs zu Ende zu bringen, hat eine Gruppe dann von, wie viele Fahrer waren es, von 7 Fahrern, also wie du schon sagtest, Max Soler hat aufgeschlossen, Nicolas Roach, aus diesen allen hat sich dann im Sprint der Südafrikaner Darren Pay von Mitchelton Scott früh genug lösen können und hat gegen Thies Benoit den Sprint gewonnen und ja, sich die Etappe gesichert.
Ja, wobei, Roach und Benoit hatten sich dann abgesetzt an dieser letzten, im Laufe der letzten Bergwertung und Impey kam dann von hinten wieder reingefahren. Ja. Und dann, ja, habe ich die Taktik da von Thies Benoit nicht verstanden. Also, der hat dann mit Impey gemeinsame Sache gemacht, aber war ja logisch, wenn der mit dem zusammen, also wenn Benoit mit Impey zusammen ankommt, dann ist Benoit immer zweiter Sieger und da habe ich nicht verstanden, warum der da noch durch die Führung gefahren ist.
Wie du sagst es immer so schön, ne? Wenn du dir vielleicht schon mal, wie viele Kilometer waren es, 165 Kilometer den Draht aus den Ohren gefahren hast, dann überlegst du vielleicht auch nicht immer rational, ne? Oder vielleicht hat der Rampay verwechselt mit irgendjemandem und dachte, der kann gar nicht sprinten.
Ja, aber du brauchst ja einen sportlichen Leiter, der dir da zu Rat steht.
Ja, vielleicht hat der ein Nickerchen gemacht, ne? Oder weiß es nicht, man weiß es nicht.
Oder vielleicht war es wie bei den Jumbo Visma sportlichen Leiter bei Roglic.
Ja, wann? Weiß ich nicht mehr.
Beim Giro.
Ah, okay. Ja, stecken wir uns drin. Also alles möglich, alles kann, nichts muss, altes Swinger-Motto und vielleicht auch da. Freut mich mit Darrell Impey, also so ein Fahrrad, den man...
Ja, aber ich bin schon erstaunt bei Darrell Impey. Also der hatte 2013 seinen größten Erfolg, als er ins selbe Trikot nach einem Mannschaftsteil von was, glaube ich, gefahren war bei der Tour de France. Mhm. Und dann gab es so 2-3 Jahre, wo er eigentlich so ziemlich gar nichts mehr an nennenswerten Erfolgen gerissen hat. Und jetzt dass der jetzt in so hohem Alter, ist jetzt auch schon 34, nochmal so richtig stark aufkommt, ne? Schon erstaunlich.
Aber letztes Jahr, ich habe mir jetzt hier mal seine Statistik aufgerufen, im letzten Jahr ja auch schon nicht, na okay, richtig gut ist das auch nicht, aber da hat er auch schon mal 9. bei einer Etappe, 7. bei einer Etappe, also er kommt jetzt nicht so komplett, ne? Die Dauphiné hat das Punktetrikot geholt letztes Jahr, bei dieser Hammertour in Stavanger ist er Erster geworden.
Ja klar, ab dem letzten Jahr oder vor die Jahre hat er ziemlich Leerlauf gehabt. Also,
ja, zwei Jahre.
Hat er dann ein Problem gehabt oder ja, aber ja, erstaunlich, dass er jetzt wieder vor allem dann auch als so, ja, sprintfester Mann da mit den beiden Bergfahrern Roach und Benoit am Berg mithalten konnte. Ja, fand ich eine Überraschung.
Ja, da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Ich guck mal gerade hier mit der Vergangenheit. Naja. Damit sind wir auf dem Stand von heute. Ja, also ihr seid jetzt aktuell da, wo ihr sein wollt, wenn ihr euch einen Gesamtüberblick verschaffen wolltet. Gesamtklassement. Ich sag mal, wir gehen jetzt mal alle Trikots mal kurz so durch. Alaphilippe Foggia, Pinot, da hat sich also nichts geändert. Bennett, Thomas, Bernal, Kreuzweig, Uran und Vogelsang, Buchmann. Gesamtwertung. Punktetrikot, nicht weiter überraschend. Peter Sagan von Michael Matthews. Ich glaube, Sonny Colbrelli, Elia Vivani, Jasper Stuyven. Und danach wird es dann aber auch schon uninteressant für diese Wertung. Jungs-Trikot hatten wir vorher schon gesagt, ja, glaube ich doch, ne? Bernal gegen Mass wird so die Nummer sein. Da hat sich jetzt Ciccone noch ein bisschen eingeschlichen, der noch rund eine Minute Vorsprung hat. Wird interessant zu sehen, inwieweit er aus diesem Zweikampf und Dreikampf machen kann. Ne? Maximilian Schachmann auch da auf Platz 5, gar nicht so übel.
Bergwertung hat Lutz Ruder recht clever gemacht. Wir hatten das Trikot ja mit Tim Wellens auf dieser Planche de Belfin-Etappe nochmal ausgebaut. Und dann hatten wir halt gestern Thomas de Gent in der Ausreißergruppe, der da so ziemlich alles abgegrast hat für die. Und heute hatten die Thijs Benoot dabei, der das auch abgesichert hat. Also mannschaftstaktisch überragend gemacht von Lotto Soudal.
Ja, also wirklich schön. Und ja, die wirklich wichtigste in meiner Augenwertung überhaupt, das Team-Trikot-Team-Wertung.
Ja, da würde ich mit Sicherheit Eusebio und Zu gewaltig geärgert haben, dass seine Mannschaft da momentan nicht vorne ist. Also die liefern sich da tatsächlich momentan in Zweikampf mit Drexiger Fredo. War wahrscheinlich, denke ich mal, auch der Grund, dass man Marc Soler heute noch rausgeschickt hat, damit man da zumindest einen vorne hat und in der Teamwertung nicht zurückfällt.
Ja, die schöne Teamwertung. Naja, vielleicht noch an diesem Punkt mal, jetzt wo wir so einen Gesamtüberblick machen, die Liste der ausgestiegenen Fahrer, wir haben es schon erwähnt, ne, eben, Alessandro De Macchi ist nach dem Sturz raus, TJ Van Garderen raus, Christoph Laporte vom Team Cofidis ist raus und Patrick, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Bevin und Nicolas Ede raus.
Was aber, ja, aber erstaunlich wenig Ausfälle für eine Tour de France bislang.
Und auch erstaunlich wenig, was man sonst ja aus der ersten Woche kennt, schlimme Stürze, ne, also so
Stürze. Ja, genau, also ich denke, das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen war das Wetter eigentlich optimal. Also es hat in den Finals drin eigentlich nie richtig geregnet, was Stürze begünstigt. Oder es war auch jetzt nicht übermäßig heiß, war immer schönes Radfahrwetter, 23 Grad oder so. Und es haben sich auch, was ich denke auch ein Faktor ist, verschiedene Teamärzte zu Wort gemeldet. Beispielsweise der von Vontigroup Goubert, der gesagt hat, dass jetzt Tramadol verboten ist, dieses Schmerzmittel, was seit März verboten ist, hat einen großen Einfluss darauf, dass es weniger Stürze gibt.
Okay, habe ich auch gehört, die Aussage. Dann dachte ich mir, haben sie sich denn vorher so zugedröhnt?
Ja, das soll ja die Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit sehr herabsetzen. Und von daher muss man auch mal da den Weltverband, so sehr wir ihn auch immer kritisieren, mal Lob aussprechen. Das scheint Auswirkungen zu haben, dass man das verboten hat.
Aber dann, vollkommen richtig. Aber andererseits sage ich mir auch, Jungs, ey, denkt mal, also weißt du, wenn ich mich so zudröhne, dass ich so unaufmerksam bin und so etwas passiert. Also, ne, und das muss ja nicht nur ich sein, sondern das kann auch mein Nebensan sein, der so zugedröhnt ist, ne? Ein bisschen müssen die doch auch an sich denken, ne? Also, ich gucke hier bei jedem Medikament, wenn ich mal ein Medikament nehmen muss, was zum Glück sehr selten vorkommt, aber wenn es da mal sein muss, dann gucke ich auch drauf. Ich meine, klar, da steht auch drauf bei mir dann irgendwie Vorsicht, wenn sie im Straßenverkehr dann unterwegs sind und so weiter und so fort, ne? Und dann ist man ja zumindest so klug oder sollte so klug sein, sich selber zu überprüfen, wenn man irgendwie losfährt und eine längere Strecke fahren muss oder so, ne? Dass man sagt, alles klar, geht das noch, nehme ich das Medikament vielleicht mal lieber nicht, wenn ich am nächsten Tag irgendwie 200 Kilometer irgendwo hinfahren muss oder so und so weiter und so fort. Aber dass das so krass ist, als ich diese Aussage gehört habe, hat mich dann schon ein bisschen erschüttert, ist jetzt auch zu hart, ne? Aber dachte ich mir schon so, mein Gott, da sind die aber schon kaputt.
Ja, aber wenn man beispielsweise ein schweres Schmerzmittel, wenn da draufsteht, man soll damit kein Auto fahren, dann sollte man damit auch kein Fahrrad fahren. Also
eben, genau. Ja, total, ne? Also nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Und das ist ja nochmal ein bisschen härter als am Straßenverkehr teilnehmen, was da betrieben wird. Insofern, wenn das stimmt, was der Arzt gesagt hat, dann das fände ich fast genau, also dann finde ich einerseits vollkommen richtig, sehr gut, dass es jetzt dann damit vorbei ist.
Ja, und ein anderer Faktor ist natürlich auch, denke ich, sieht man auch die Auswirkung, dass es nur noch 8 Fahrer pro Team gibt.
Das wollte ich ja noch gerade erwähnen, ne? Genau, dass es 8 Fahrer pro Team sind und dass jeder Fahrer dann wichtiger ist und und vielleicht auch, wie soll man das sagen, ne? Vielleicht die Streckenführung dann doch ein bisschen so gemacht, dass man immer mehr auf die Sicherheit der Fahrer achtet und nicht solche kurzen Kurven noch, also dass man die Finals auch ein bisschen besser plant, ne, dass gefährliche Situationen vermieden werden. Vielleicht kommt mal hier oder der eine oder andere Tag vor, der nicht anders geplant werden kann, aber dass man das sozusagen nicht nur darauf achtet, okay, die Zielgerade ist heute vom Rathaus, sondern sich überlegt, wenn wir 3, 4, 90 Grad Kurven fahren müssen, damit das so kommt, vielleicht legen wir das Ziel dann doch woanders hin. Ich glaube, das
ja, es waren schon doch einige knifflige Finals dabei. Also es war auch teilweise ein bisschen Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Aber ja. Aber apropos, ja, wo wir schon so bei Schmerzmitteln oder generell so Sachen sind, die man einnimmt, können wir vielleicht in der nächsten Sendung oder in der nächsten Sendung auch nochmal drüber über das Thema Ketone sprechen.
Helf mir auf die Sprünge.
Ja, Ketone sind im Prinzip so chemische Verbindungen oder Brennstoffe, ein Brennstoff des Körpers, der konträr zur Glucose sozusagen die Glucose als Brennstoff ersetzt.
Mhm.
Das scheint ein großes Thema im Peloton zu sein. Da werde ich nochmal versuchen, ein bisschen zu recherchieren.
Ja, wenn du hast, schick mir gerne Links, können wir gerne, also wie ich kurz angedeutet habe im Vorgespräch, ich habe in den in anderthalb Wochen so ein paar Tage, wo ich auch noch ein bisschen mehr Zeit habe, also mal Zeit habe, wo ich mich gerne diesem Thema widme, und ich habe da auch schon so im Auge eine Gelegenheit, wo wir das vielleicht gut einfließen lassen können. Also auf jeden Fall, ich bin an sowas mal sehr interessiert auch. So, also nicht, weil es für mich relevant wäre, aber einfach aus Neugierde. Das wäre vielleicht ganz gut. Machen wir doch jetzt einfach mal die Vorschau für die nächsten Tage, was uns erwartet. Wir haben jetzt geplant, das sage ich jetzt schon mal direkt, wenn alles normal läuft, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, was bei uns immer mal sein kann, dass wir die nächste Sendung am kommenden Donnerstag aufnehmen werden. Und ich würde sagen, da schmeißen wir auch mal wieder den Stream an, um euch daran teilhaben zu lassen, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, den Link schicken wir vorher bei Twitter, Facebook nochmal rum. Aber bis dahin wird es ja, habe ich noch eine lustige Anekdote gleich, wird es noch drei Etappen geben. Und zwar ist es einmal am morgigen Montag, also Tag der Aufzeichnung ist Sonntagabend, Soflor nach Albi.
Mhm. Auch wieder 217,5 Kilometer, aber ich denke, auch wenn es da ziemlich viel rauf und runter geht, noch am Anfang durchs Zentralmassiv, tendenziell geht es halt den ganzen Tag bergab, sollte das dann doch eine gute Möglichkeit sein für die Sprinter.
Ja, ist so ein Tag, wo so, du hast eben seinen Namen schon mal erwähnt, am Anfang der Sendung, Alexander Christoph. Könnte, stelle ich mir gut vor, dass er an so einem Tag, wenn er noch die Beine hat, da gut reinhalten könnte. Ne? Das sind 4-3-3-3 Berge, ne? Also 4 gewertete Berge. Am Ende flach und das letzte Stück, wie du auch schon meintest, ziemlich runtergehend, der letzte Kilometer. Ach, das war ja wieder der Ärger mit der Karte. Gucken wir mal, wie der letzte Kilometer. Ach, das ist alles immer so schwierig mit diesen heutzutage. Naja, wurscht. Letzte Kilometer finde ich nicht so schnell. Aber der wird schon nett sein.
Dienstag ist Ruhetag.
Dienstag, genau, das hatte ich mir nämlich, ich bin mit meiner Frau eben im Auto gefahren und dann habe ich schon überlegt, okay, wann kann ich nächste Woche aufnehmen? Und meinte zu ihr so, könnt ihr mal kurz in meinen Kalender gucken, was diese Woche ansteht, ne? Und sie guckt in den Kalender und dann steht da drin Albi Ruh, also dann war da ein Termin am morgigen Montag, ja, und da ging es um Alba. Und am nächsten Tag steht da Albi Ruhetag und ich habe das I habe ich als A gelesen. Und ich so, hä? Das passt so gar nicht in den Kontext. Und es war auch so ganz normal. Also es steht nichts anderes in meinem Kalender am Dienstag, außer einmal Ruhetag. Und ich so, hä, was ist das denn? Und dann fiel mir dass der Ruhetag ja verschoben ist diesmal. Und also, ne, wir haben geschritten. Du sagst ja, das ist gar nicht so selten. Ich sag, Dienstag Ruhetag geht doch nicht. Naja, Dienstag Ruhetag, da wird es nicht geben. Mittwoch.
Ja, ist auch wieder eine Gelegenheit für die Sprinter, eine Flachetappe. Hm? Sind nur 167 Kilometer, mal ein bisschen kürzer, von Albi nach Toulouse.
Ich behaupte jetzt mal, dass, ja,
die werden frisch sein, also einigermaßen wieder frisch sein, die Sprinterteams nach dem Ruhetag, und zumal es dann auch erstmal die letzte Gelegenheit ist.
Ja gut, ich hätte gesagt, ne, also vielleicht wird das auch nochmal, nee, du hast schon recht, die Argumente für eine Sprintetappe sind schon mehr als eindeutig. Das wird am Donnerstag definitiv etwas für die Sprinter. Und ja, dann am kommenden Donnerstag, also der Tag der nächsten Aufzeichnung, da wird dann der Tag sein, wo Alaphilippe aus dem Trikot gefahren wird, glaube ich einfach mal.
Ja, bis dann wird das, denke ich, noch verteidigen können, und ja. Dann ja, ist die Frage, ob er über diese beiden, also es sind 210 Kilometer, gut, nach Bagnères de Bigorre von Toulouse aus, 2 Erstkategorieberge, der Périssourde und der Orquette d'Ancyran. Ja, das ist die Frage, ob Alaphilippe das noch übersteht. Bin ich gespannt.
Ich gebe mal die Prognose ab. Nein. Wird er nicht.
Auf jeden Fall ist es ein Tag für eine Ausreißergruppe. Also unter den Klassementsfahrern, wir haben es in der Vorstellung schon gesagt, das ist diese typisch erste verschenkte Pyrenäen-Etappe, wo im Klassement eigentlich nichts passieren kann, weil es von oben noch viel zu weit weg ist ins Ziel vom letzten Berg. Ja, werden wahrscheinlich eine Ausreißergruppe durchkommen, und ich tippe mal ein dezimiertes Feld um 60 Fahrer dahinter.
Ja, und weißt du, wen ich an dem Tag im Auge haben werde? Nibali. Entweder für die Ausreißergruppe, das hast du versucht, er ist jetzt mit 8-9 Minuten schon eigentlich weit weg.
Klar.
Aber nicht weit genug eigentlich auch, ne? So, also hätte er 12, 13, würde ich schon eher sagen, gar kein Problem. Mit diesen 8, 9 Minuten finde ich es da. Also entweder Ausreißergruppe oder er kommt mit diesem 60-Mann-Feld, was du eben erwähnt hast, kommt damit über den Höhe drüber. und stürzt sich dann in die Abfahrt und wird dann jemand sein, der vielleicht noch mit ein, zwei Helfern, vielleicht geht da so ein, ja, weiß ich, so ein Lander mit oder so, dass die dann versuchen, sich von den Favoriten abzusetzen und schaffen das auch und kommen damit so zwei, kommen eine Minute, zwei Minuten nach dem Sieger und zwei Minuten vor dem Hauptfeld rein. Das ist jetzt mal so ganz, ganz, ganz gewagte These für Donnerstag.
Also, ja, wie gesagt, ich glaube, da kommen Ausreißer durch bei den Favoriten. Ja, die werden entweder wieder eine Kaffeefahrt machen oder den Großkampf vertagen, weil am nächsten Tag, ja, steht ja dann das Zeitfahren schon an.
Also, wenn du so elegant darüber hinweggehst, was ich gesagt habe, ist das meistens für mich das Zeichen, dass du glaubst, dass das völliger Bullshit ist. Aber das ist okay. Völlig in Ordnung. Ja, aber bis jetzt eine Tour, die, also, um den Bogen zum Anfang zu spannen, ich glaube auch nicht, dass das die beste erste Woche ist, die wir je gesehen haben, aber es ist definitiv unter mancherlei Gesichtspunkten eine gute erste Woche. Wenig Verletzte, wenig Stürze, vor allem keine Favoriten, die rausgeflogen sind in dieser ersten Woche. Ne? Wir erinnern uns an damals die Tour, wo, wer war das nochmal? Weiß ich, Quintana und Froome, die rausgeflogen sind? Oder was war, ja, was
war das? Contador und Froome, ja, genau. 2014 mal. Oder es gab auch den Fall, dass Froome, beziehungsweise Quintana mal einen großen Rückstand kassiert hat.
Ja, ne? Also alle sind gut durchgekommen.
Bis auf Vogelsang, der einen Sturz auf der ersten Etappe hatte, aber ja selbst so ein Richie Port ist bislang unbeschadet durch diese erste
Woche. Genau, wenn Richie Port unbeschadet durch die erste Woche kommt, dann war es eine gute Woche. Insofern, das sehe ich jetzt mal als erfreulich an. Und ja, das kann so weitergehen. Also ich muss mich derzeit leider Gottes meistens mit den Zusammenfassungen am Abend irgendwie über Wasser halten, aber das ist ja schon mal gut. Das ist ja immer besser als nichts. Und ja, wir freuen uns mal von euch zu hören, wie ihr die erste Woche überstanden habt, überlebt habt und wie es euch gefallen hat. Beste Tourwoche ever. Ja, war ganz gut. Was haltet ihr davon? Und ja, freu mich, dass es jetzt so weitergeht. An dieser Stelle erstmal, falls es so sein sollte, dass in dieser Aufnahme vieles geknackt und die schlechte Tonqualität war, das kann durchaus sein. Dann danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich versuche das jetzt in der Nachbearbeitung noch rauszuarbeiten. Ich hoffe, das geht. Wenn nicht, dann soll das eine einmalige Angelegenheit gewesen sein. Punkt 1. Punkt 2. Ja, wie immer danke für eure Unterstützung. Via Amazon, wenn ihr dort bestellt, auf unserer Seite gibt es Unterstützen und dort ein Suchfeld. Wenn ihr das macht, kriegen wir etwas ab. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. PayPal-Spenden, Patreon, Überweisung, alles, was da reinkommt. Da kann ich jetzt zum Beispiel ein kleines Mischpult bestellen, womit ich jetzt dann dafür sorge, dass es diese Knackarbeit nicht mehr geben wird. Und ja, dafür alle danke für eure Unterstützung. Auch immer wieder schön, am vergangenen Samstag war ich an einer Veranstaltung, bin ich mitgefahren, wo dann auch Hörer waren. Immer wieder schön, euch zu treffen. Wenn ihr bei sowas seid, und dann sprecht uns doch ruhig an. Ne? Also wir freuen uns immer, da auch mal eine kurze Rückmeldung zu bekommen von euch. Jeder Art. Ja? Also alles super. Gut, dann Thomas, sag ich mal bis Donnerstag. Habt eine schöne Woche.
Ja, bis Donnerstag, genau.
Und schön viel zugucken, ihr, wir und alle anderen. Tschüss.
Ciao.